was mit diesem Kapitalismus geschieht. Wir werden ihn nicht loswerden. Und wir sollen ihn auch nicht versuchen loszuwerden. Alternativen haben sich bisher diskreditiert.
Was halten Sie erstmal von dieser Grundannahme, dass der Kapitalismus letztlich auch gänzlich ohne den Menschen oder zumindest den Arbeiter als solchen funktionieren kann? Genau in Bezug auf die Tech-Elite, wie Sie sie beschreiben, oder Technokraten. Ob sie letztlich überhaupt im Kontext des Kapitalismus den Arbeiter in letzter Instanz und den Menschen überhaupt noch brauchen oder ob das Ganze eben auch in einer postkapitalistischen Ära, nennen wir es mal so, funktionieren kann.
Dass KI ohne Kapitalismus nicht hervorgebracht worden wäre, das leuchtet mir sofort ein. Aber andererseits sehen wir, dass im Grunde nie die großen katastrophalen Erwartungen eingetreten sind. Es sind immer neue Arbeitsplätze entstanden und Teile der alten Berufsqualifikationen sind sogar wichtiger geworden, sodass also eine große Arbeitslosigkeit nicht die Folge gewesen ist.
Was sehen Sie als den wesentlichen Motor oder auch die Keimzelle des Kapitalismus, der es eben immer wieder schafft, für mehr Wohlstand und mehr Freiheit zu sorgen?
Vielleicht ist die eine der Hauptaufgaben von Gesellschaft und Politik, unser Gemeinwesen heute, darin, diese Ausbreitung von Kapitalismus in Gebiete, wo er eigentlich nichts zu suchen hat, zu stoppen.
Das folgende ist ein Gespräch mit Professor Dr. Jürgen Kocker, einem der bedeutendsten lebenden Historiker weltweit und dem wohl profiliertesten Kapitalismusforscher unserer Zeit. Kocker hat gemeinsam mit Hans-Ulrich Wehler an der Universität Bielefeld eine ganze Denkschule begründet, die die deutsche Geschichtswissenschaft grundlegend verändert hat. Er war Präsident des Internationalen Komitees der Geschichtswissenschaften, die höchste internationale Funktion, die ein Historiker innehaben kann, leitete das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, erhielt den Leibniz-Preis, den höchsten deutschen Forschungspreis sowie den internationalen Holberg-Preis, einen der höchst dotierten internationalen Wissenschaftspreise, hält Ehrendoktorwürden von Universitäten in Rotterdam, Moskau, Uppsala und Florenz und ist Mitglied der Leopoldina, der American Academy of Arts and Sciences und Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. Im Alter von über 80 Jahren ist er immer noch wissenschaftlich aktiv und sein jüngstes Buch Der Kampf um die Moderne erschien 2021. Mein Name ist Leonard Schmedding und hier bei Everlast AI dreht sich alles um künstliche Intelligenz im Geschäftskontext. Ich bin selbst Inhaber der führenden deutschen KI-Beratungs- und Implementierungsagentur sowie mehreren international tätigen AI-SaaS-Unternehmen mit aktuell über 30 Mitarbeitern und ich bin überzeugt, dass künstliche Intelligenz die größte Revolution und der größte industrielle und technologische Umbruch in der Menschheitsgeschichte ist und ich sehe es als Gefahr, wenn sich diese Macht und das Wissen um all jene nur in den Händen einer kleinen Gruppe konzentriert. Und meine Mission mit Everlast AI ist es daher, dieses Wissen und all diese Entwicklung für jeden einfach verständlich zu übersetzen und zugänglich zu machen, sowie alle Seiten dieser Revolution zu beleuchten, die technologische, die wirtschaftliche, aber eben auch die historische und gesellschaftliche. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft mitbestimmen. Dieses Gespräch ist daher in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Gespräch, weil wir hier wirklich die unterschiedlichsten Themenfelder anschneiden. Von der Frage, was der Kapitalismus eigentlich ist und warum der Begriff so umstritten bleibt, über die Parallelen zwischen der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts und der heutigen KI-Transformation, bis hin zur Frage, ob die schöpferische Zerstörung durch künstliche Intelligenz irgendwann die Grenzen des Kapitalismus selbst sprengen könnte. Ich persönlich fand gerade die Einordnungen von Professor Kocker als Historiker, also dieser Blick auf die Gegenwart und die Zukunft durch die Linse der Geschichte, bemerkenswert und wichtig, weil er eine Perspektive eröffnet, die in der aktuellen Debatte um künstliche Intelligenz viel zu selten kommt. Ich freue mich deshalb über jedes Feedback, über deinen Kommentar dazu. Also was denkst du über diese Themen und wünschst du dir in Zukunft auch mehr solcher Inhalte, die historische Einordnung in den Kontext der Zukunft setzen? Schreib mir das super gerne wirklich in die Kommentare und teile dieses Gespräch auch mit deinen Freunden und Kollegen, die sich noch nicht so tief mit KI und den gesellschaftlichen Umbrüchen auseinandergesetzt haben. Dies ist die größte Unterstützung für den Kanal, die du tun kannst. Und nun freue ich mich, dir dieses Gespräch mit Professor Dr. Jürgen Kocker zu präsentieren. Ja, hallo Herr Professor Kocker, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sie haben 1968 Ihre Doktorarbeit über Siemens geschrieben, 630 Seiten über das Verhältnis von Kapitalismus und Bürokratie in der deutschen Industrialisierung. Dann haben Sie gemeinsam mit Hans-Ulrich Wehler die Bielefelder Schule begründet. Wir werden gleich darüber sprechen und vor allem, welche Implikationen dies für KI und die Zukunft hat und was wir vielleicht auch aus der Geschichte lernen können. Doch zunächst die Frage, was hat Sie damals, Ende der 60er Jahre, dazu gebracht, ausgerechnet die Industrialisierung in Deutschland und den Kapitalismus zu Ihrem Lebensthema zu machen?
Das waren die 60er Jahre. Sozialkritik war verbreitet, besonders unter Studierenden und anderen im akademischen Bereich. Über die historische Analyse des Kapitalismus und seiner Arbeitsformen hoffte man nun auch einen besseren Beitrag zur öffentlichen Diskussion zu halten. Und man sah, dass auf diesem Gebiet riesige Forschungsbereiche nur darauf warteten, untersucht zu werden. In dieser Situation bot sich das Siemens-Archiv für Forscher an. Und diese Chance konnte ich dann ausnutzen, um am Beispiel Siemens Arbeitsverhältnisse, die Entstehung der Angestelltenschaft als sozialer Gruppe und Formen der Herrschaftsausübung und der Bürokratie in wirtschaftlichen Unternehmen zu untersuchen.
Ja, der Begriff Kapitalismus, der ist ja heute allgegenwärtig und Teil diverser Diskussionen. Und dennoch fehlt es häufig an klarer Definition. Und das ist vielleicht zunächst mal wichtig für das tiefgehende Gespräch, das wir heute auch führen werden. Also viele würden den Kapitalismus gar trivial beschreiben, wie du kaufst günstig ein, verkaufst teuer. Aber Sie schreiben, es ist viel mehr als das. Also es geht um Eigentumsrechte, Märkte, vor allem darum, dass Geld nicht konsumiert, sondern reinvestiert wird, um mehr Geld zu erzeugen. Dann gibt es natürlich viele Spieler sozusagen und Wissenschaftler, die sich damit auseinandergesetzt haben, Marx, Schumpeter und so weiter. Also zunächst die Frage, was ist nach Ihrer Definition Kapitalismus und warum ist dieser Begriff eben auch so umstritten?
Kapitalismus hat sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts erst als Begriff durchgesetzt, obwohl vieles von dem, was er bezeichnet, auch viel älter ist. Durchgesetzt hat sich der Begriff als ein polemischer Begriff, als ein Kampfbegriff in der politischen Auseinandersetzung, obwohl Marx das Substantiv Kapitalismus nur ganz nebenbei benutzt hat, hat er sehr viel über kapitalistische Produktionsweise und Arbeitsweise geschrieben und gelehrt. Und das natürlich mit einer scharf sozialkritischen Note und Stoßrichtung und mit Prognosen zur Veränderung der Ordnung, wie sie bestand. Und von daher hatte der Begriff die ganzen Jahrzehnte über, spätes 19., frühes 20. Jahrhundert und wieder im Kalten Krieg, immer auch eine polemische Funktion in der politischen Auseinandersetzung. Gleichzeitig aber hat sich seit dem späten 19. Jahrhundert, Sombart, Weber sind zu nennen, eine stark für Analyse, für soziale Untersuchungen, für sozialwissenschaftliche Untersuchungen brauchbare Definition von Kapitalismus, verschiedene Definitionen herausgebildet. So war er nicht nur ein polemischer Begriff der öffentlichen Auseinandersetzung, der Kapitalismusbegriff, sondern zunehmend auch ein sozialwissenschaftlicher Beschreibungs- und Analysebegriff. Und diese beiden Dinge, Kampfbegriff, Analysebegriff, sind immer noch da und machen den Gebrauch dieses Begriffs manchmal schwierig. Insbesondere Ökonomen zeigen keine große Neigung, den Begriff zu benutzen, wohl aber Sozialwissenschaftler und Geisteswissenschaftler. Ich verstehe unter Kapitalismus eine Wirtschaftsordnung, in der einerseits Eigentumsrechte und dezentrale Entscheidungen zentral sind, anders als in einer staatlich gelenkten Wirtschaft. Zweitens, Kommodifizierung stattfindet, also Tausch, Markt, Verkauf, Kauf, der Preismechanismus, Konkurrenz, also neben der Eigentumsordnung ist die Marktordnung wichtig. Und drittens geht es im Kapitalismus in der Tat um Investitionen. Erwirtschaftetes Geldvermögen wird nicht primär zum Konsum oder zum Sparen nur verwendet, sondern zur Investition mit der Erwartung größerer Einkommen später. Profitorientierung, Wachstum ist damit verbunden. Dies ist eine wirtschaftlich-ökonomische Definition von Kapitalismus, aber man soll dazu sagen, dass Kapitalismus, und das macht den Begriff so interessant, gleichzeitig Auswirkungen auf die soziale Ordnung und auf die politische und die kulturelle Situation hat. Aber Kapitalismus kann in unterschiedlichen Sozial- und Politikordnungen stattfinden. Deswegen sollte man nicht versuchen, mit Kapitalismus eine bestimmte Sozial- und Politikordnung zu definieren, sondern wissen, dass er Einfluss hat auf Gesellschaft und Politik und Kultur, aber dass verschiedene Ausprägungen von Gesellschaft, Politik und Kultur den Kapitalismus existieren und blühen lassen.
Ja, also das sind schon mal höchst interessante Einordnungen. Da werden wir auch, habe ich später noch ein paar Fragen zu, auch gerade im Unterschied China und Europa vielleicht oder auch, wie Sie die Unfähigkeit des Westens wahrnehmen, deskriptiven und normativen Diskurs zu unterscheiden. Jetzt wollen wir uns vor allem heute der Frage stellen, wie sich Jobs verändern, wie sie sich in der Vergangenheit, in der Geschichte verändert haben und versuchen vielleicht ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen für das, was wir gerade mit künstlicher Intelligenz speziell auch erleben. Sie haben sich als Historiker seit über 5 Jahrzehnten genau damit beschäftigt, also wie Industrialisierung und technologischer Wandel Arbeit immer wieder von Grund auf umgekrempelt haben. Sie beschreiben unter anderem, dass Lohnarbeit, wie wir sie heute kennen, historisch gesehen eine relativ junge Erfindung ist und haben ja auch in Ihrem Buch Der Kampf um die Moderne die Transformation durch Industrialisierung, Kapitalismus und Nationalismus in Deutschland analysiert. Können Sie uns vielleicht einen Überblick darüber geben, was die wichtigsten Veränderungen im Arbeitsleben in den letzten vielleicht 200 Jahren oder eben die zeitliche Einordnung, die Sie auch für wichtig erachten, waren?
Also bei vielen Autoren, die sich mit Kapitalismus beschäftigen, steht eindeutig der Industriekapitalismus im Vordergrund. Und den haben wir in England seit dem späten 18. Jahrhundert auf dem europäischen Kontinent schubweise seit dem frühen 19. Jahrhundert und weltweit seit dem späten 19. Jahrhundert und besonders in den letzten Jahrzehnten ausgebreitet und durchgesetzt, sodass der Kapitalismus als Industriekapitalismus ein ubiquitäres, ein universales Phänomen geworden ist. Gleichzeitig hat er sich in den unterschiedlichen Gebieten ergänzt durch einen stärker auf Dienstleistungen, auf Wissensökonomie, auf nicht industriellen Tätigkeiten orientierten Finanzkapitalismus und Handelskapitalismus, sodass wir eine große Mischung haben. Was bedeutet das alles für Arbeitsverhältnisse? Wir können zeigen, dass auch unfreie Arbeit, Sklavenarbeit in den Ausprägungen des Kapitalismus in der frühen Neuzeit, in den Plantagen, in den kolonialisierten Gebieten Amerikas, Asiens, Afrikas eine große Rolle gespielt hat. Also Kapitalismus ist sehr stark auch durch Nichtlohnarbeit, durch unfreie Arbeit realisiert worden. Dies ist aber im Lauf der Zeit stark zurückgetreten und Lohnarbeit ist zur zentralen Form der Arbeit im Kapitalismus geworden. Lohnarbeit als ein Tauschverhältnis zwischen Arbeitskraft einerseits und Bezahlung andererseits auf vertraglicher Grundlage mit großer Ungleichheit der Marktmacht auf der Seite von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, aber gleichwohl auf vertraglicher Grundlage. Das ist die große Durchsetzung das ist die Form der Arbeit, die ungeachtet vieler Ausdifferenzierungen im Einzelnen mit der Durchsetzung des Industriekapitalismus zur Regel geworden ist. Und deswegen schauen wir auf, und damit wurde Lohnarbeit zum Massenphänomen. Lohnarbeit hat es schon länger gegeben, über die Jahrhunderte, schon in der Antike. Aber zu einem Massenphänomen wurde Lohnarbeit erst mit der Durchsetzung des Industriekapitalismus und damit zu einer Basis für Arbeiterbewegungen neuer Art. Aber allmählich hat sich eine Ausdifferenzierung ergeben, die man etwa bei Siemens studieren konnte. Neben Lohnarbeitern, die manuelle Arbeit verrichteten, häufig sehr qualifiziert, entstanden nicht manuelle Tätigkeiten in schneller Geschwindigkeit. Und mittlerweile haben wir natürlich sehr viel mehr nicht manuelle Gehaltsempfänger. Und das ist eine große Veränderung gewesen. Und in allerletzter Zeit haben wir im Plattformkapitalismus besonders auch neue Formen der Verknüpfung von halber Selbstständigkeit und Abhängigkeit, sodass wir nach eine neue Formen der abhängigen Arbeit sehen, für die wir noch gar keinen richtigen Begriff haben, und die mit der Durchsetzung von Homeoffice und neuer Formen von halber Selbstständigkeit eine neue Welt der Arbeit eröffnet haben, die große Probleme enthält.
Ja, was ich bei Ihnen auch so interessant finde, dass Sie sich ja sehr speziell und intensiv gerade mit der Industrialisierung in Deutschland beschäftigt haben. Und zwischen 1871 und 1907 sank der Anteil der in der Landwirtschaft tätigen Personen in Deutschland von rund 50% auf 34%, während der Anteil im gewerblichen Sektor von 29% auf 40% stieg. Also Millionen von Handwerkern mussten ihre Selbstständigkeit aufgeben. Gesellen und Bauern verließen ihre Heimat und zogen mit ihren Familien dann in die Städte. Und da würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also war das die größte Arbeitsmarkttransformation in der deutschen Geschichte? Würden Sie das auch hier in der ersten industriellen Revolution festmachen? Und was genau hat sich zum damaligen Zeitpunkt umgekrempelt in der Gesellschaft?
Naja, mit der Durchsetzung von Industrien entstanden Bedarf an Arbeitskräften außerhalb der Landwirtschaft in massenhafter Ausprägung. Und so ist die Industrialisierung unter kapitalistischem Vorzeichen, aber auch unter nicht kapitalistischen Vorzeichen in der Sowjetunion des 20. Jahrhunderts stark verbunden mit einer Land-Stadt-Wanderung. Gleichzeitig große Rationalisierungs Erfolge in der Landwirtschaft setzte Arbeitskräfte in der Landwirtschaft frei. Und so haben wir einen Push- und einen Pull-Faktor, der eine massenhafte Wanderung vom Land zur Stadt ausgelöst hat, die ganz primär in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in den ersten zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat und die weitestgehend bei uns zu Ende gebracht worden ist, während sie in China noch im Gange ist und eine erste Generation von Fabrikarbeitern und anderen Gewerbearbeitern erfährt diese neue Arbeitswelt in einer Art und Weise, dass sie vergleichen können mit der bisherigen Arbeit und dem bisherigen Leben auf dem Lande. Und dies erklärt, warum bestimmte Anpassungen besonders schwierig waren, aber andererseits auch das, was da an Wanderung erlebt wurde, von vielen Arbeitern auch als Fortschritt, als Verbesserung gesehen wird. Und so haben wir, das ist in Deutschland vorbei, aber in China noch nicht. Sondern dort haben wir diese Land-Stadt-Wanderung sehr stark kontrolliert und zum großen Teil unter sehr prekären Verhältnissen noch voll im Gange. Und dies ist sicherlich eine ganz zentrale Veränderung mit der Durchsetzung des modernen Kapitalismus.
Welchen relevanten Zeitraum muss man betrachten? Weil die Frage schwingt auch immer so ein bisschen mit, wenn wir über aktuelle, den vielleicht nächsten industriellen Umbruch sprechen, der jetzt nicht zuletzt durch künstliche Intelligenz stattfindet, gerade im Vergleich auch zu vergangenen industriellen Revolutionen. Also über welchen sprechen wir hier von 5 Jahren, 10 Jahren, 30 Jahren? In welchem Zeitraum geht so eine Transformation vonstatten?
Es geht um Jahrzehnte auf jeden Fall. Wir haben eine Beschleunigung der schon vorher nicht ganz fehlenden Land-Stadt-Wanderung in Deutschland und anderen kontinentaleuropäischen Ländern in der, im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts mit der Durchsetzung der ersten Phase der Industrialisierung seit den 1830er, 1840er Jahren. Und langsam nimmt die Geschwindigkeit dieser Land-Stadt-Wanderung nach dem Ersten Weltkrieg ab. Und erst in der Bundesrepublik kommt sie praktisch zu einem Ende und wir haben nur noch wenige Prozente der Erwerbsbevölkerung auf dem Lande heutzutage. Also es geht über ein Jahrhundert und andere Veränderungen gehen schneller. Aber auch die Ersetzung, die Zurückdrehung der Lohnarbeit die Zurückdrehung der manuellen Lohnarbeit durch gehaltsabhängige Arbeit, Angestellte, Beamte, ist ebenfalls ein Prozess von vielen Jahrzehnten und nicht von einigen Jahren.
Wenn du dich für künstliche Intelligenz, humanoide Robotik und die Technologien der Zukunft interessierst, dann stell einmal sicher, ob du den Kanal hier wirklich abonniert hast. Viele Zuschauer sehen die Videos, profitieren davon, lernen viel, aber vergessen, dass sie den Kanal nicht abonniert haben und bekommen diese Videos daher nicht jedes Mal direkt ausgespielt. Deswegen tu dir selbst den Gefallen, schau mal nach und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Jetzt erleben wir auch dieser Tage mit zunehmendem technologischen Fortschritt ebenso zunehmende Ablehnung und gar Proteste, also beispielsweise der Synchronsprecher-Boykott, den wir jetzt hier in Deutschland unter anderem auch gesehen haben, der jetzt aber auch gegen Netflix beispielsweise stattfindet oder zunehmender Vandalismus gegen selbstfahrende Autos beispielsweise in den USA, sieht man die schon. Nun gab es in der Geschichte der Industrialisierung schon immer Aufstände gegen Maschinen. Ein häufiges Beispiel, das geführt wird, ist der Ludismus. Können Sie hier vielleicht zunächst eine Einordnung geben, was die Luditenbewegung überhaupt ist, was sie war und welche anderen Bewegungen man hier im Blick haben sollte?
Wir haben in der frühen Phase der Durchsetzung des Industriekapitalismus in England seit dem späten 18. Jahrhundert, in Deutschland seit den 1930er Jahren, haben wir dieses Phänomen, dass die Durchsetzung neuer Technik, dass der technische Fortschritt von einzelnen Arbeitergruppen und Handwerkergruppen als Infragestellung der eigenen Kenntnisse und der eigenen Lebens- und Arbeitsverhältnisse erlebt wird. Der Ludismus ist ein frühes Beispiel dafür, dass nämlich in dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, also 1814, 1815, 16, in einigen Regionen Englands Textilarbeiter, Strumpfwirker besonders, protestiert haben gegen die ersten großen Spinn- und Webemaschinen und Fabriken. Und dies zum Teil gewaltsam und auch in Form der Zerstörung dieser neuen Fabriken und Maschinen. Woraufhin der Staat militärische Macht eingesetzt hat und diese Ludisten, wie sie genannt haben, Luddisten, diese Ludisten niedergeschlagen wurden und mit Gewalt und auch mit Todesstrafe. Und diese Bewegung ist zusammengebrochen. Aber die neuere Forschung zeigt, dass diese protestierenden Arbeiter nicht nur und häufig nicht mal primär gegen die Technik als solche eingestellt waren, sondern daran glaubten und darauf hinarbeiteten, dass diese neue Technik in sozial eingebettet die Durchsetzung dieser neuen Technik sozial eingebettet würde und dass über Lohnverbesserungen und Tarifabschlüsse und Einigungen sie selbst auch an den Vorteilen der neuen Technik beteiligt werden. Wir haben ähnliche Bewegungen schon im späten 18. Jahrhundert in Augsburg. Und wir haben sie in Schlesien in 1840er Jahren, der Weberaufstand. Dabei ging es immer um Proteste gegen diese, besonders in der Textilindustrie, auftretenden neuen Produktionsformen, Fabrik. Aber gleichzeitig immer auch um ökonomische und soziale Forderungen. Also nicht nur um Zerstörung, sondern auch um Proteste, die auf eine neue Ordnung hinwirkten. Und das finden wir auch in der Dampfschifffahrt. Die Flussschifffahrt wird im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts am Rhein beispielsweise. Alte Formen werden ersetzt durch dampfgetriebene Schiffe. Das bedeutet, dass bestimmte Berufe ganz und gar zerstört wurden. Die sogenannten Treidler, die mit Seilen die Schiffchen gegen die Strömung zogen, die verschwanden. Aber auch die Segelschiffe und ihre Betreiber zogen den kürzeren. Und die wehrten sich zum Teil auch mit Gewalt und wurden mit Gewalt bekämpft. In der Revolution von 1848 hat das beispielsweise eine Rolle gespielt. Das sind aber Anfangssachen, die mit der frühen Industrialisierung zusammenhängen. Die haben im 20. Jahrhundert nur noch ganz periphere Rolle gespielt. Und wichtig ist zu sehen, dass es häufig, meistens nicht nur um die Zerstörung neuer Technik ging, sondern um die Forderung nach sozialen und ökonomischen Neuordnungen und Umverteilungen und Kampf auch gegen die Arbeitgeber, gegen Kaufleute, Verleger und dann Fabrikanten, die ja ganz eindeutig den Hauptnutzen, den Hauptgewinn aus der Modernisierung der Arbeitsverhältnisse zogen, häufig auf Kosten der Arbeiter.
Ja, das ist jetzt schon mal eine sehr interessante Einordnung, weil das wäre jetzt auch meine Folgefrage gewesen, also wie Sie historisch herleiten, da viele, mich eingeschlossen, jetzt zunächst einmal eine grundlegende Technologiefeindseligkeit unterstellen würden. Sie haben jetzt schon gerade gesagt, es geht aber ging viel um viel mehr, also wie die soziale Einbettung der Technologie. Aber lassen Sie uns das gerne nochmal vertiefen. Also welche Ursachen hier relevant sind, welche man vielleicht auch häufig übersehen werden, dass es eben diese Maschinenstürmerbewegung immer wieder gab in der Geschichte.
Naja, wir haben sicherlich eine ganze Reihe von sozialen Protesten, die Bezug nehmen auf technische Fortschritte. Wenn wir ans 20. Jahrhundert denken, haben wir ja den Fordismus, die Durchsetzung von Fließbandarbeit und auch Ansätze zu einer gewisser elektromechanischen Automatisierung in der Produktion der Autos, besonders in den USA, aber auch bald in anderen Gebieten. Da haben Arbeiter, sobald sie es konnten, versucht zu erreichen, dass bestimmte Schutzbestimmungen durchgesetzt wurden, der Arbeitsrhythmus angepasst wurde, Pausen stattfanden und das an den Produktivitätszuwächsen, die mit dieser Automatisierung verbunden waren, und an den damit verbundenen Gewinnzunahmen auch sie selbst durch bessere Löhne verbunden waren. Also wir sehen eigentlich wenig Zurückweisung des Fließbandes als solchem. Wir sehen sehr viel Versuche unter den protestierenden Arbeitern, an den Gewinnen dieser Entwicklung beteiligt zu werden und an den Arbeitsverdichtungen, die auch damit verbunden werden, daran da nicht zu sehr zu leiden, sondern dies zu regeln und Mitsprache zu haben. Das sehe ich als hauptsächliches Phänomen der Reaktion auf Automatisierung im 20. Jahrhundert. Natürlich, es ist auch viel Angst da, dass ganze Arbeitsbereiche ganz verschwinden würden. Und das ist ja der Fall. Also nehmen Sie als ein schönes Beispiel die Fahrstuhllenker, die früher mitgefahren sind, wenn es in Fahrstühlen auf höhere Stockwerke ging. Die gibt's nicht mehr. Und ich meine, bestimmte Rechnungsarten in der Buchhaltung werden schon lange nicht mehr von Personen, sondern von Apparaten durchgeführt. Aber meistens ist doch die Einführung von technischem Fortschritt und Automatisierung auf dem Gebieten auf einzelne Tätigkeiten bezogen, während andere Tätigkeiten im jeweiligen Beruf fortgeführt werden und zum Teil auch wichtiger werden. Also beispielsweise Bankangestellte brauchen nicht mehr addieren und subtrahieren und Rechenvorgänge durchführen seit langem, aber ihre Tätigkeit bei der Beratung von Kunden nimmt gleichzeitig zu und wird wichtiger, sodass sich die Zahl der Bankangestellten nicht verringert hat. Also die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust hat immer eine Rolle gespielt, als Motiv des Protestierens gegen neue Innovationen. Aber bisherige Automatisierung hat gezeigt, dass zwar bestimmte Tätigkeiten ganz verschwinden, aber selten ganze Berufsgruppen. Im Gegenteil, entstehen neue Nachfragen. Also, um es nochmal zu sagen, einerseits war der Kampf gegen bestimmte technische Innovationen immer auch ein Kampf um eine andere soziale Einbettung, nicht unbedingt ein Kampf mit dem Ziel der Zerstörung dieser Neuheiten. Und zum Zweiten war natürlich auch immer mit dem Misstrauen gegen neue Techniken in der Arbeitswelt die Angst verbunden, dass bisherige Erfahrungen und Qualifikationen an Bedeutung verlieren und damit eben Verlierer da sind, was immer auch der Fall ist. Aber andererseits sehen wir, dass im Grunde nie die großen katastrophalen Erwartungen eingetreten sind. Es sind immer neue Arbeitsplätze entstanden und Teile der alten Berufsqualifikationen sind sogar wichtiger geworden, sodass also eine große Arbeitslosigkeit nicht die Folge gewesen ist.
Genau dies ist jetzt eben auch eines der häufigsten Argumente in der aktuellen Debatte rund um Jobverluste durch KI, die sogenannte schumpetische schöpferische Zerstörung. Können Sie dieses Konzept für alle, die das vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht in der Tiefe kennen, zunächst nochmal erklären? Also was genau Schumpeter meint mit dieser schöpferischen Zerstörung und natürlich gerne auch, was Ihre Meinung ganz persönlich dazu ist.
Naja, das ist eine wunderbare Formulierung. Die schöpferische Zerstörung, Creative Destruction, er hat es auf Englisch formuliert, dieser österreichisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem geschrieben und geforscht hat. Zuerst in Österreich und später in den USA. Josef Schumpeter macht darauf aufmerksam, dass unter den Bedingungen des Kapitalismus, der ja immer auf Besseres, auf Höheres, auf Mehrgewinn, auf Wachstum, auf eine andere Zukunft hin orientiert ist, dass dort große Fortschritte existieren in der in der Produktivität der Arbeit, in Lebenschancen, in der Lebenserwartung, in der Medizin und vielem anderen. Dass aber andererseits in diesem Prozess auch immer Verlierer dabei sind, weil eben alte Qualifikationen und Erfahrungen entwertet werden. Und diejenigen, die dafür vor allem zuständig waren, bedroht sind und Arbeitsplätze verlieren. Also nehmen wir den Fall der schlesischen Weber. Bis dahin war in großen Teilen Europas Textilarbeit, das Herstellen von Fäden und von Stoffen und von bestimmten Produkten wie Strümpfen und Kleidern aller Art, eine Sache, die zu einem erheblichen Teil in Heimarbeit, von Verlegern und Kaufleuten geleiteten dezentralen Produktionsverhältnissen hergestellt wurden von Webern und anderen Textilarbeitern, die von daher in ihren Häusern, in ihren Familienverbänden als Selbstständige, als Quasi-Selbstständige arbeiten konnten. Die Durchsetzung der Weberei, der mechanischen Spinnereien und Webereien hat diese Art von Arbeit erledigt. Damit konnte sie nicht mithalten. Die Produktivität dieser zentralisierten kapitalistischen Fabriken war unendlich höher als die Produktivität, die Leistungsfähigkeit dieser dezentralen Form. Das ist ein massenhafter Vorgang. Da waren Millionen von Leuten bedroht in ihrer bisherigen. Ja, und sie haben dagegen protestiert. Die Weberaufstände, andere ähnlicher Art sind ein Beispiel dafür. Aber eine Arbeitslosigkeit, eine massenhafte Arbeitslosigkeit ist dadurch nicht entstanden. In den Fabriken und um sie herum sind viele neue Arbeitsplätze entstanden. Die Land-Stadt-Wanderung reagiert darauf. Seit den 1860er Jahren nimmt auch in Deutschland der Reallohn, der durchschnittliche Reallohn allmählich zu. Und das mit den großen Unterbrechungen in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, in den Kriegen vor allen Dingen. Und dadurch unterbrochen hält sich das durch bis heute. Sie haben also eine merkwürdige Verbindung zwischen Verlust und Gewinn, von kreativer Zerstörung, von Innovation mit Verlusten als Kosten in dem Prinzip des Kapitalismus. Das erklärt auch, warum der Kapitalismus nicht nur Freunde hat. Es gibt immer Verlierer dabei. Es gibt sehr große Gewinne, aber es gibt auch große Verluste. Darauf macht Schumpeter aufmerksam. Und er selbst war kein Sozialist, aber er rechnet damit, dass der Kapitalismus in den nächsten Jahrzehnten zu Ende gehen würde. So schreibt er in den 1940er Jahren. Damit hat er sich kräftig geirrt. Aber dieses Phänomen Creative Destruction ist etwas, dieses einerseits, andererseits, diese Ambivalenz des kapitalistischen Systems bis heute. Und in gewisser Hinsicht ist dies ein Kennzeichen der Moderne überhaupt, die eben einerseits große Zuwächse an Lebensmöglichkeiten für sehr viele, nicht nur für Eliten, gebracht hat. Und nicht nur für einzelne Länder, sondern andere Länder können es nachmachen. Siehe China, siehe Ostasien, heute im Vergleich zu Europa oder dem Westen. Aber gleichzeitig natürlich große Anstrengung, große Disziplinanforderungen hat Verlierer. Und diese Ambivalenz so zu bearbeiten, dass die Nützlichkeit wichtiger wird, dominanter wird als die Schädlichkeit, dass die Gewinne für die vielen prägnanter wird, dominanter wird als die Verluste für die vielen. Das ist das, wo Politik und Reform und wo Wissenschaft daran arbeiten kann und soll.
Das ist nochmal ein super wichtiger Punkt, bei dem es sich lohnt, den nochmal aus meiner persönlichen Sicht zu vertiefen. Also Sie sagen ja auch, dass man diese zivilisierende Kraft des Kapitalismus nicht unterschätzen darf, der wie kein anderes System Wohlstand erzeugt, mehr Freiheit ermöglicht. Und aktuell sehen wir an vielen Ecken, nicht zuletzt unter anderem auch in den USA, inkrementelles Aufkeimen gar sozialistischer Bewegungen wieder, wie beispielsweise New York, in San Francisco sieht man gerade Bewegungen in diese Richtung. Vielleicht sollten wir zunächst nochmal darauf eingehen. Mich interessiert, was sehen Sie als den wesentlichen Motor oder auch die Keimzelle des Kapitalismus, der es eben immer wieder schafft, für mehr Wohlstand und mehr Freiheit zu sorgen, das bisher eben kein anderes System so hinbekommen hat.
In der Tat ist der Kapitalismus zu einem ubiquitären Phänomen geworden, mit einzelnen randständigen Ausnahmen wie Nordkorea und ein bisschen Kuba. Ansonsten seit 1990, seit dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums und in der darauffolgenden Jahrzehnten weltweit verbreitet. Aber sehr unterschiedliche Kapitalismen. Vielleicht darüber gleich noch eine Überlegung. Ich meine, der europäische Kapitalismus, einem starken Sozialstaat und sehr viel Regulierung, ist das eine. Der relativ marktradikale Kapitalismus der USA, der neuerdings unter Trump und im Trumpismus besondere Eigenarten entwickelt, ist das andere. Und der sehr stark von der Politik abhängige, aber ungeheuer leistungskräftige chinesische Staatskapitalismus ist ein drittes. Und ich meine, sozial und politisch und kulturell sind da Welten zwischen diesen verschiedenen Formen des Kapitalismus zu beobachten. Und darum geht es auch in der gegenwärtigen Auseinandersetzung zwischen USA und Europa, weil da unterschiedliche Varianten des Kapitalismus aufeinandertreffen. Aber Ihre Frage: Wieso ist dieser Kapitalismus so leistungskräftig? Zentrale Frage. Ganz, es gibt nicht einzig die Antwort. Aber aus meiner Sicht ja. Es ist eine große Chance drin, vielen einzelnen Freiheitsspielräume zu gewähren, zu sichern, die sie nutzen können, um sich zu verbessern. Und es ist fast etwas, was mit der menschlichen DNA zusammenhängt, dass man auf zukünftige Veränderungen hofft, um über die gegenwärtigen Schwierigkeiten hinauszukommen. Und die Zukunftsorientierung kapitalistischen Verhaltens ist besonders ausgeprägt, weil es immer um die Hoffnung, die Erwartung und die Arbeit an der Zukunft auch geht, um Risiko, um Unsicherheit, aber um die Überzeugung, dass man es beeinflussen kann durch Arbeit, durch Investitionen, durch Kapitalbildung, durch Wachstum. Es ist in anderen, in ständischen und in bürokratischen Wirtschaftsordnungen weniger ausgeprägt. Das ist das eine. Das zweite, und das erklärt die Kraft, die Dynamik von Kapitalismus zu einem bestimmten Grad vor allen Dingen. Vielleicht sollte man eben als zweites dann aber auch nennen, dass ungeheuer anpassungsfähig ist an unterschiedliche Bedingungen. Ich habe vorhin sehr stark vom Industriekapitalismus gesprochen. Aber andererseits beobachten wir ja, wie kapitalistische Prinzipien auch in anderen Bereichen, wo es nicht um industrielle Produktion geht, eine Riesenrolle spielen. In der Finanzwirtschaft, in der immer wieder stärker werdenden Handelssphäre, aber auch außerhalb der Ökonomie, in dem Wettbewerb von Forschungseinrichtungen miteinander und manchmal auch der Kunst und Kultur. Das wird an den Stellen besonders problematisch, weil dort also vielleicht diese in der Ökonomie so leistungskräftigen Prinzipien wie Konkurrenz, wie Kommerzialisierung, wie Wachstum nicht so passend sind, sondern störend wirken. Und es gehört zum Kapitalismus, seine Neigung dazu, auch in andere Lebensgebiete auszugreifen und diese in gewisser Weise zu kolonisieren. An der Stelle muss man gegenhalten, auch das Eingreifen, das Auswirken von kapitalistischen Vorteilen und Prinzipien in der Politik ist von hoher Problematik. Und wir sehen das gerade jetzt auch in den USA, wo eine intensive Fusion zwischen politischer Macht und wirtschaftlicher Macht zu beobachten ist, in einem Maße, wie wir es zum Glück in den europäischen Staaten und besonders in der Bundesrepublik nicht haben. Also diese expansive Dynamik von Kapitalismus erklärt mit, warum er so viel verändern kann, aber diese Dynamik erklärt auch, warum er zu einer Bedrohung für andere nicht dem Kapitalismus zur Verfügung stehende Lebensgebiete hat. Und vielleicht ist die eine der Hauptaufgaben von Gesellschaft und Politik, unser Gemeinwesen heute darin, diese Ausbreitung von Kapitalismus in Gebiete, wo er eigentlich nichts zu suchen hat, zu stoppen.
Ich habe in dem Kontext eine Frage zu einer persönlichen Meinung oder auch Einschätzung Ihrerseits, da Sie meinen außergewöhnlichen Wissens- und Erfahrungsschatz jetzt mit Hinblick gerade auf Kapitalismus, Industrialisierung gerade eben auch in Deutschland mitbringen. Und ich hatte neulich mit Professor Dr. Markus Hutter gesprochen, ein KI-Pionier aus Deutschland. Sie haben gerade einen ganz entscheidenden zeitlichen Rahmen vorgegeben. Sie haben das Jahrhundert beschrieben als die Entwicklung, in der die Transformation zuletzt stattgefunden hat. Und er sagte mir, man komprimiert jetzt gerade durch die KI-Entwicklung ein Jahrhundert technologischer und wissenschaftlicher Durchbrüche in ein Jahrzehnt. Und Berufsfelder verändern sich also gefühlt schneller als jemals in der Geschichte. Und mich interessiert Ihre Einordnung dazu. Also könnte es einen Punkt geben, an dem eben, wenn wir auf Schumpeter zurückkommen, die Zerstörung so schnell und so umfassend wird, dass die kreative Erneuerung schlicht nicht hinterherkommt in der gleichen Zeit?
Ich glaube, dass das nicht auszuschließen ist. Ich habe den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren die Veränderungsgeschwindigkeit noch einmal sehr beschleunigt hat. Denken Sie an das Ausgreifen in den Weltraum, in das Weltall, in den Weltraum als ein Beispiel und diese revolutionäre Ersetzung menschlicher Tätigkeiten durch KI, durch digital-maschinelle Prozeduren. Deswegen ist es sehr schwierig, aus der Geschichte für diese neue Herausforderung zu lernen. Eins der Hauptergebnisse aus meiner Sicht, wenn man sich mit der Geschichte der Automatisierung des technischen Fortschritts im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt, ist, dass die Furcht, dass katastrophale Veränderungen dadurch kommen würden, Verlust von Arbeitsplätzen in ganz großer Zahl, Zerstörung bisheriger Kompetenzen in ganz großer Menge, nicht verwirklicht hat, sondern immer neue Arbeitsplätze herausbildeten und wir heutzutage in unserem Teil der Welt auch eher unter der Knappheit von Arbeitskräften angesichts des demografischen Wandels leiden. Trotz allen wissenschaftlich-technischen Fortschritts der letzten Jahrzehnte. Aber ob das nicht durch KI und damit verbundene Neuansätze anders wird, können wir nicht ausschließen. Und eine Prognose ist ungeheuer schwierig. Andererseits, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass dieses Grundmuster, das ich eben zu skizzieren versuchte, auch nach KI weitergeht, dass weiterhin sehr viele Tätigkeiten und Bedürfnisse, es entstehen auch neue Bedürfnisse. Es sind immer neue Bedürfnisse entstanden und sie erklären mit, warum der Kapitalismus so bedeutsam werden konnte, weil er sich immer auf neue Bedürfnisse einstellen kann, viel schneller, als das irgendeine Bürokratie kann oder viel schneller, als das traditionelle Lebensformen könnten. Und möglicherweise ist das auch die Zukunft der nächsten Jahrzehnte unter KI. Ich kann als Historiker dies nicht beantworten. Ich sage nur, ausgeschlossen sind die positiven Entwicklungen auch nicht. Und vielleicht lässt sich da doch etwas durch gemeinsame Tätigkeiten durch Politik verändern. Und ich hoffe, dass das der Fall ist.
Ja, eine sehr wertvolle Einordnung. Also vielen Dank dafür. Und mich beschäftigt schon länger eine auch mehr oder weniger persönliche Frage, weil Sie haben vorhin von Ausdehnung von Kapitalismus in den Weltraum beispielsweise gesprochen. Und da denken wir häufig an große Namen wie Elon Musk oder wenn wir zurückblicken auf das iPhone, an Steve Jobs. Und Sie haben ja mit der Bielefelder Schule eigentlich gesagt, dass historische Entwicklung nicht primär durch einzelne Persönlichkeiten oder Ereignisse entsteht, sondern durch das Zusammenspiel struktureller Kräfte, Mentalitätswandel, Wissensdrang und so weiter. Und es gibt aber auch schon seit dem frühen 19. Jahrhundert ein Konzept, die Theorie, also the Great Man Theory, dass man sagt, im Wesentlichen beruht der gesamte technologische Fortschritt auf einzelnen großen Personen oder eben Männern. Also nehmen wir Steve Jobs als Beispiel. Douglas Engelbart hat ja bereits 1968 die Computermaus, grafische Oberflächen und so weiter vorgeführt. Den Xerox Park hat daraus dann in den 70ern hat man den ersten Computer mit Maus und grafischer Oberfläche gebaut, aber es hat sich nie wirklich durchgesetzt im Massenmarkt und nur durch Steve Jobs, der sich das dann 1979 angeschaut hat, der dann sinngemäß gesagt hat, so werden alle Computer funktionieren, hat sich das dann wirklich erst kommerzialisiert. Und das heißt, die Technologie existierte schon lange, bevor Jobs sie letztendlich dann ja dorthin geführt haben, was wir heute alle so nutzen. Wie sehen Sie das? Also was der Treiber, wirkliche Treiber technologischer Entwicklung ist, sind es einzelne Personen, die den Takt sozusagen vorgeben, oder sind Sie letztlich auch einfach nur ein Produkt Ihrer Zeit? Und wenn es nicht Jobs gewesen wäre, dann wäre es halt irgendwie anders gewesen, ungefähr auch zu der gleichen Zeit.
Also die Entwicklung der allerletzten Jahre, wenn Sie an Personen wie Trump und Musk denken, geben mir als Sozialhistoriker schon auch sehr zu denken. In dem Sinne, als doch deutlich wird, dass einzelne Personen ungeheure Macht und Einfluss ansammeln können und diese auch anwenden. Hat die Sozialgeschichte nie die Bedeutung einzelner Akteure verneint. Und vielleicht gehört es auch zu den Stärken des kapitalistischen Systems, dass es immer wieder Spielräume eröffnet, in denen einzelne besonders aktive, ungewöhnliche Einzelne zum Zuge kommen können. Und dies als Innovatoren, Werner von Siemens, den ich näher studiert habe, als schönes Beispiel, oder auch als Zerstörer, wie Trump. Oder man muss abwarten, wie beides mischend, Musk. Diese Chance, dass in, und selbst in China sind es einzelne Personen, die zum Teil dann politisch sanktioniert werden und die nach vorne stürmen und große Unternehmen gründen und denen man das auch zubilligt im Interesse am Wachstum. Das ist das eine. Aber das zum Zweiten möchte ich sagen, was den technischen Fortschritt angeht, ist er in, natürlich auch von einzelnen Erfindern sehr geprägt. Aber selbst ein Mann wie James Watt, den wir als entscheidenden Entwickler der Dampfmaschine kennen im späten 18. Jahrhundert in Schottland, war nicht der Einzige, der die Dampfmaschine entwickelte, sondern seit dem späten 1790er Jahren gibt es Versuche. Newcomen hat schon um 1712 den Dampfmaschinen als Wasserpumpe in Kohlegruben empfohlen. Und dann hat der James Watt in 1769 mit bestimmten technischen Neuerungen es erreicht, dass die Dampfmaschine auch in ganz anderen Gebieten außerhalb der Kohlebergwerke eingesetzt werden konnte und damit die revolutionäre Entwicklung des Dampfes ermöglicht. Aber selbst da sehen Sie, dass eine Gruppe von Leuten zusammenwirkt. Und Watt ist als Feinmechaniker und als Instrumentenhandwerker in einer Universität in Glasgow tätig, in Kontexten. Und wenn Sie dann mal das deutsche Beispiel nehmen, haben wir die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft für die Förderung der Wissenschaften 1911, wo große Wissenschaftler, große Unternehmer und der Staat zusammenwirkten, um in dann sehr freien und selbstständig wirkenden Forschungsinstituten Wissenschaft voranzubringen. Und dann sind Leute wie Haber oder Einstein die Direktoren, die dort arbeiten. Das sind kollektive Unternehmungen, die gleichzeitig aber für Einzelne große Freiheit gewähren. Und heutzutage sehen wir auch eine enge Verbindung. Netzwerke, gegenseitige Konkurrenz und Hilfe, sodass wir doch bei der Entwicklung des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts nicht so sehr auf einzelne Individuen gucken, sondern also auf die Konstruktion. Die Durchsetzung in Form von großer Unternehmen, die Anwendung dieser Erfindungen, dann da sind dann wieder andere Mechanismen. Also ich plädiere für eine sehr deutliche Unterscheidung zwischen Erfindung und Innovation einerseits, Innovation und Anwendung und Verbreitung andererseits. Und ich weise darauf hin, dass selbst die berühmtesten Einzelnen gleichzeitig Teile von gemeinschaftlichen Organisationen sind, sodass sowohl Sozialhistoriker viel Arbeit weiterhin haben, wie auch andererseits die Bewunderung oder das Entsetzen über die Freiheit und die Macht Einzelner durchaus auch ihren Platz haben.
Ich habe noch eine These, die ich Ihnen gerne vorlegen möchte, die stammt primär aus dem Silicon Valley. Die ist dort gerade sehr populär. Der Philosoph Nick Land hat schon in den 90er Jahren geschrieben, sinngemäß, dass das, was der Menschheit als Geschichte des Kapitalismus erscheint, in Wahrheit eine Invasion aus der Zukunft durch künstliche Intelligenz ist. Man mag es erstmal für Absurdität abordnen, aber es gibt sehr viele, eben auch Tech-CEOs, die genau dieser Philosophie folgen. Zum Beispiel Mark Andreessen, einer der einflussreichsten Investoren der Welt, hat es in seinem Techno-Optimist-Manifesto im Wesentlichen genau gesagt, diese Idee weitergetragen. Der sogenannte Akzelerationismus, der ihm sagt, wenn wir ihn auf das Wesentliche herunterbrechen, KI und Kapitalismus sind im Grunde dasselbe. Der Kapitalismus möchte nämlich schneller, besser, günstiger und sicherer werden. Und KI ist letztlich die logische Konsequenz des Kapitalismus. Was ist Ihre Meinung zu diesem Ansatz? Und die Schlussfolgerung daraus wäre natürlich, alles muss letztlich einfach nur weiter beschleunigt werden, die gesamte Entwicklung und am Ende letztlich Wohlstand, Freiheit und so weiter dann durch. Es gibt aber auch sehr, gibt durchaus natürlich auch verschiedene Ansichten und Auseinandersetzungen mit dieser Grundtheorie. Aber was halten Sie erstmal von dieser Grundannahme, dass KI tatsächlich nur die logische Fortsetzung des Kapitalismus ist und letztendlich die KI ohne den Kapitalismus gar nicht existieren könnte oder gar nicht hervorgebracht worden wäre?
Das Letzte halte ich für wahrscheinlich, dass KI ohne Kapitalismus nicht hervorgebracht worden wäre. Das leuchtet mir sofort ein, denn diese neue Erneuerungskraft hatte als ihre Grundvoraussetzung Wirtschaftssysteme, in denen solche Erneuerungen eben positiv sanktioniert wurden, dass Anreize bestanden, Neues auch mit Risiko zu versuchen und dafür Kapital, auch Ressourcen mobilisiert werden können und Konkurrenz besteht, die eine große Rolle spielt bei der Durchsetzung von KI, wie wir wissen. Aber dass das, was wir nun in diesen, ich würde sagen, eher technokratisch-wissenschaftlichen Utopien aus Silicon Valley vorgesetzt, sondern nur eine Fortsetzung von Kapitalismus ist, das sehe ich nicht. Kapitalismus, soweit ich ihn studiert habe und viele andere studiert haben, kennen und auch die praktizierenden Kapitalisten wissen das, hat sehr viele Elemente, die nicht aufgehen in dieser wissenschaftlich-technischen Zukunftswelt, die da von Visionären und Technokraten beschworen und gewünscht wird. Da geht es ja auch immer um Leidenschaften, um Familie, um Werte. Wir können den Kapitalismus, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, Familienunternehmen sind eine ungeheuer wichtige Verkörperung von Kapitalismus und sie zeigen, wie nicht ökonomische Motive, nämlich die Absicherung der Familienmacht oder der Nutzen der nächsten Generation, eine Rolle spielen bei der Motivation kapitalistischer Anstrengungen. Und wir wissen, wir sehen etwas über die Leidenschaften, über die Kämpfe, über die Reibungen, über die Anstrengungen, über das Leiden als Teil von Kapitalismus. In dieser Welt der Utopisten technokratisch-wissenschaftlicher Art spielen all diese sozialen, kulturellen Dimension keine Rolle. Und sie irren sich. Sie werden denn nach allem, was wir über die Menschen wissen, ist dies nicht eliminierbar. Es gehört zu der Tradition der langen technokratischen Utopien, die sich nie voll verwirklicht haben. So sehe ich das zurzeit. Aber Silicon Valley scheint mir noch in anderer Hinsicht eine wichtige Botschaft zu enthalten. Phänomenal war jetzt das Überschwenken dieser traditionell eher liberal und demokratisch orientierten Tech-Unternehmer zu Trump. Diese Umorientierungsfähigkeit zeigt einerseits in politischer Hinsicht, wie opportunistisch Kapitalismus ist, sein kann. Andererseits zeigt es die Anpassungsfähigkeit dieses Systems, das unter sehr unterschiedlichen politischen Verhältnissen existieren kann. Und wenn etwas schief geht mit der Entwicklung der Zukunft, dann sollen wir uns nicht auf den Kapitalismus rausreden, sondern sollen begreifen, dass offenbar die Gemeinwesen, in denen Kapitalismus ja sich entfalten muss, wenn er sich entfalten kann, irgendwas verpasst haben und nicht rechtzeitig eingegriffen haben. Es kommt darauf an, was man mit dem Kapitalismus macht. Und diese Ziele setzt er nicht aus sich selbst fest. Auch nicht in dieser utopistisch-technokratisch-visionären Art und Weise, die sie gerade angeschrieben hat. Sondern es kommt auf die Gesellschaften und ihre politische Organisation und ihre kulturelle Kompetenz an, was mit diesem Kapitalismus geschieht. Wir werden ihn nicht loswerden. Und wir sollen ihn auch nicht versuchen, loszuwerden. Alternativen haben sich bisher diskreditiert. Aber man kann ihn für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzen. Diktaturen können auch mit ihm auskommen. Aber demokratisch-liberale Systeme auch. Und das ist jetzt die große Auseinandersetzung, in der wir uns weltweit befinden.
Nun interessiert mich da gerade speziell jetzt auch eine Schlussfolgerung dieser Philosophie, die ich gerade eben beschrieben habe. Und zwar, dass Kapitalismus und somit KI letztlich, das sehen wir im Wesentlichen gerade, ob die Philosophie wirklich dahinter steckt oder andere Mechanismen, aber im Wesentlichen wird es immer weiter beschleunigt. Und der Akzelerationismus sagt im Wesentlichen, die Singularität ist das Ziel als Befreiung des Kapitals vom Menschen, sowie eine neue Zivilisation aus Maschinen, die daraus entstünde. Sie haben ja eben auch beschrieben, dass es für den Kapitalismus letztlich egal ist, in welcher Staatsform er existiert. Demnach ist meine Frage, was Sie von der Idee oder der Annahme halten, dass der Kapitalismus letztlich auch gänzlich ohne den Menschen oder zumindest den Arbeiter als solchen funktionieren kann, genau in Bezug auf die Tech-Elite, wie Sie sie beschreiben, oder Technokraten, ob sie letztlich überhaupt im Kontext des Kapitalismus den Arbeiter in letzter Instanz und den Menschen überhaupt noch brauchen oder ob das Ganze eben auch in einer postkapitalistischen Ära, nennen wir es mal so, funktionieren kann.
Also, ich bin Historiker und versuche, das, was ich da in der letzten Zeit vergangene Wirklichkeit untersuchen und erforschen kann, ein vorsichtig zu extrapolieren, vorsichtig anzuwenden auf die Orientierung in der Gegenwart und Zukunft. Das habe ich eben angedeutet, dies ist mir zu weit weg, okay, was Sie eben beschrieben haben. Und ich glaube nicht daran. Wir sehen ja auch, ich meine, gehen wir eine Geschichte der Zukunftsprognosen durch, wie, dass sie sich eben meistens irren und trotzdem interessant sind und als Antriebskräfte wirken können, auch als Illusionen Wirkungsmacht entfalten. Und spannend sind sie zu lesen. Aber was man eben so als Historiker und Historikerin als Haupteindruck mitnimmt nach langer Arbeit, ist die ungeheure Vielfalt von Dimensionen, die Komplexität, die am Ende doch nicht ganz Überschaubarkeit der Dinge, die gewisse Undurchschaubarkeit der Dinge, dass es Überraschungen ständig gegeben hat. Und man tendiert dann doch dazu, das als Teil der Conditio Romana zu sehen und nicht als überwindbare Phase. Aber wer kann da schon ganz sicher sein? Und dann sollen andere Disziplinen, die weniger Geschichte hochschätzen, als wir das als Historiker tun, sagen, was sie dazu sagen wollen.
Ja, aber demnach sind die Einordnungen auch so wertvoll. Also vielen Dank Ihnen für das Teilen Ihrer Meinung dazu. Ich habe noch mal eine letzte Frage an der Stelle. Und zwar höre ich eben auch immer wieder, dass der Westen verlernt habe, deskriptive von normativen Aussagen zu unterscheiden. Alex Karp beschreibt es auslösend mit dem Buch Der Orientalist von Edward Said. Seitdem sei es nicht mehr möglich, eine deskriptive Aussage hinzunehmen, über die Geschichte beispielsweise, ohne etwas über den Urheber zu wissen. Ich habe von Ihnen eine ganz spannende Anekdote gelesen, und zwar, dass Ende der 60er Studierende mitten im Seminar aufgestanden sind, den Professor unterbrochen und gerufen haben, wir wollen das Monopolisieren beenden. Wer bestimmt hier eigentlich das Thema? Und seitdem, Sie haben das auch eingangs ja gesagt, wurde Geschichte extrem politisch. Sehen Sie dies als Problem? Also wie nehmen Sie das wahr als Sozialhistoriker, dass es kaum noch möglich ist, deskriptive wissenschaftliche oder historische Analysen zu betreiben, ohne anschließende normative Diskussion zu kommen? Haben Sie vielleicht eigene Erfahrungswerte diesbezüglich und wie nehmen Sie das wahr?
Also ich glaube, das ist ein Dauerproblem, aber ein lösbares. Wir wissen als Geisteswissenschaftler, als Sozialwissenschaftler, auch als Historiker, wie sehr unsere Fragen und unsere Interpretationsgesichtspunkte abhängig sind von unserer Zeit, unseren Erfahrungen, auch unseren Wertungen. Andererseits wissen wir, dass wir diesen Wertungen, diesen Vorurteilen, diesen nicht wissenschaftlichen Bedingungen von Wissenschaft nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern durch empirische Forschungen einerseits und durch Kritik und Gegenkritik, durch Diskurs in einer Fachcommunity andererseits Mittel in der Hand haben, diese unsere Abhängigkeit von Normen auch zu brechen, ein Stück weit zu lindern, zurückzusetzen und vor allen Dingen zu reflektieren. Und diese Verbindung ist es, die unsere Wissenschaft, wenn sie gut ist, leitet. Und von daher sind wir nie ganz frei von dem Einfluss von Normen, aber sie determinieren nicht unsere Ergebnisse. Wir müssen bereit sein, angesichts neuer Evidenz oder angesichts besserer Urteile von Kritikern, unsere Positionen zu revidieren. Diese Politiker müssen das nicht. Und im Alltag tut man es auch nicht immer. Aber als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist dies der Kern unserer Identität. Und von daher ist eingebaut in unsere Tätigkeit auch eine Chance, von den Normen, die uns gleichwohl bestimmen, nicht abhängig zu sein, sondern sie auch ein bisschen einzusetzen und zu lenken. Und von daher denke ich, Max Weber hat dazu ganz wichtige Sachen gesagt und ich sehe mich in dieser Hinsicht weiterhin als ein Weberianer, aber auch Jürgen Habermas hat sehr viel Wichtiges dazu gesagt und von ihm habe ich auch sehr viel gelernt.
Ich meine, Sie haben ja auch mal beschrieben, dass der Kapitalismus im Wesentlichen seine befreiende und wohlstandsfördernde Kraft auch nur dann wirklich vollends ausleben kann, wenn er eben auch immer wieder kritisiert würde. Also dass die Kritik unter anderem am Kapitalismus eben auch notwendig ist, um seine volle Kraft, nenne ich es jetzt mal, zu fördern, richtig?
Richtig. Und ich meine, um nochmal auf den ersten Teil unseres Gesprächs zurückzukommen. Ja. Die Kritik, der Protest der Arbeiter, der Arbeitnehmer an bestimmten Formen des Kapitalismus und auch an die Kritik an bestimmten an bestimmter Form der Zunahme von Zwang und Disziplin, hat dann viele Unternehmer dazu motiviert, technische Reformen durchzuführen und sich unabhängiger zu machen von der Kritik ihrer Arbeitnehmer. Also so dass also auch an dieser Stelle Protest und Kritik zum Fortschritt beigetragen hat. Und in gewisser Hinsicht wird das auch dafür gelten, dass, wenn ich sage, Kapitalismuskritik zu einer vernünftigen Weiterentwicklung des Kapitalismus ganz zentral dazugehört, dass die dann häufig mal über das Ziel hinausschießt, aus meiner Sicht. Ist geschenkt, ja. Andererseits ist sie so wichtig. Und das zum Beispiel spielt in diesen technokratisch-wissenschaftlichen Utopien, die Sie vorhin erwähnt haben, soweit ich sie kenne, keine Rolle.
Ja, vielen Dank. Also sehr wertvolle Einblicke, die Sie heute geteilt haben. Wir haben uns ja vor allem der Frage heute auch so widmen wollen, wie kann sich jeder Einzelne vielleicht auch mit geschichtlichem Hintergrundwissen vorbereiten auf die Zukunft und auch eine gewisse Sicherheit gewinnen. Das fand ich zum Beispiel heute nochmal sehr wertvoll, die ganzen Beispiele, die Sie eben auch ins Feld geführt haben in Bezug auf die schöpferische Zerstörung beispielsweise vom Schumpeter. Deswegen überlasse ich Ihnen gerne nochmal das letzte Wort, vielleicht auch den Appell an die Menschen da draußen, die sich eben vielleicht auch gerade die Unsicherheit verspüren, die sich die Frage stellen, wie kann ich mich auf die Zukunft vorbereiten? Was würden Sie als Historiker den Menschen da draußen gerne nochmal mit auf den Weg geben, um sich für die Zukunft eben auch sicher aufzustellen?
Also einerseits, dass Ambivalenzen und Unsicherheit die Normalität sind in der Geschichte und in den Erfahrungen der Menschen, die wir in der Geschichte studieren können. Das Zweite, dass aber bei aller Bedeutung von Strukturen und großen Prozessen gleichwohl Einflussnahmen möglich sind. Natürlich immer zur Vorbereitung des eigenen Lebens. Und dazu gehört im Augenblick, wenn ich vor einer Berufswahl stehe, mein genauer Blick auf die wahrscheinlichen Entwicklungen in den unterschiedlichen Bereichen und wo am ehesten Chancen und wo wir gefahren sind. Aber andererseits auch der Glaube daran, dass Einflüsse, ich will nicht sagen, Selbstbestimmung in vollem Maße möglich ist. Sie ist immer begrenzt und es gibt Einflüsse, die man zur Kenntnis nehmen, mit ihnen rechnen muss. Aber es lässt sich was machen. Es lässt sich beeinflussen. Es ist nicht naturgegeben, wie auch die Zukunft wird das nicht sein. Und von daher kann man aus diesem Blick auf die Geschichte eben einerseits Realismus schöpfen, aber andererseits auch den Mut, sich zu engagieren mit anderen zusammen und selbst, ohne fürchten zu müssen, dass es vergeblich ist.
Ja, ein sehr wichtiges Schlusswort, gerade da viele in den schnelllebigen Zeiten, in denen wir sind, allzu schnell in einen Defätismus verfallen und sich denken, ja, im Zweifel ist eh alles vorbestimmt, ich habe keine Handlungsmacht mehr. Und demnach finde ich das auch sehr wichtig, wie Sie sagen, dass die Selbstbestimmtheit der Menschen immer gegeben ist und man letztlich aus der Geschichte natürlich lernen kann, um sich entsprechend vorzubereiten und das Beste draus zu machen. Herr Kocker, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für die wirklich wertvollen Einblicke auch in Ihre Arbeit. Vielen Dank und ja, sehr gerne, wenn es dann in Zukunft wieder anbietet, auch sind Sie jederzeit gern wieder herzlich eingeladen hier auf dem Kanal.
Vielen Dank für das Gespräch und ich habe mich über Ihre Anregungen und Fragen und Anstöße sehr gefreut.